Moin, Laser hier. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich mal wieder nirgendwo unterwegs, um irgendwen abzuholen, sondern sitze am Schreibtisch. Denn heute rede ich mit Ewayne, der leider nicht persönlich vorbeikommen konnte, aber das ist nicht schlimm. Wir machen eine richtig, richtig geile Folge zum Thema Rassismus, wie er Rassismus erlebt hat und wie er ihn bekämpfen würde und was er so von kultureller Aneignung hält. Ihr merkt vielleicht, ich bin etwas verschnürft. Seht es mir nach, ich würde trotzdem für euch aufnehmen und ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und wie immer, Intro ab.
Herzlich willkommen zur Lasershow. Und jetzt viel Spaß mit Lars und seinen Gästen.
So, herzlich willkommen zur Lasershow und herzlich willkommen, Ewayne. Hi.
Hallo, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, am Anfang der Lasershow, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir machen immer so in dieser Vorstellungsrunde, klären wir die Frage, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das ist bei dir so ähnlich wie beim E-Sportler. Wir kennen uns jetzt ungefähr seit 20 Minuten. Also wir reden erst seit 20 Minuten wirklich miteinander. Wir haben davor schon noch ein bisschen geschrieben über WhatsApp. Und ja, die Connection kam zustande über Jonas, der ja in der letzten Folge dabei war. An der Stelle liebe Grüße. Er meinte, er hat einen sehr interessanten Menschen. Und ob dieser Mensch wirklich so interessant ist, werde ich heute herausfinden. Und Ewayne, danke, dass du die Zeit genommen hast. Was machst du so? Also, das heutige Thema wird sich so ein bisschen, wahrscheinlich habt ihr es auch schon in der Anmoderation gehört, sich so ein bisschen um Rassismus drehen. Und da wäre direkt irgendwie meine erste Frage an dich, Ewayne. Erlebst du täglich Rassismus oder wann war das auch das erste Mal, dass du irgendwie rassistisch diskriminiert wurdest oder woran du dich erinnern kannst?
Ja, erst einmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, mit dir zu sprechen. Auch danke für das Interesse. Und auch von mir, liebe Grüße an Jonas. Das finde ich toll, dass er mich hier vorgeschlagen hat. Deine Frage ist eine sehr ernste Frage, finde ich. Eine sehr wichtige Frage. Rassismus. Ja, wann habe ich das zum ersten Mal erlebt? Und leider habe ich das, wie viele, viele andere Menschen, womöglich auch im Kindesalter. Also als ich noch, sagen wir mal, 9, 8, 10, so um den Dreh, irgendwas dazwischen, da habe ich allerdings unbewusst mit Rassismus schon Kontakt gehabt. Allerdings später erst habe ich das so realisiert, dass es tatsächlich Rassismus ist. Und das ist genau der Punkt, dass viele manchmal das gar nicht so realisieren als Kind und das erst später verstehen, was überhaupt Rassismus ist. Und das habe ich wie viele andere Menschen auch erst ganz spät verstanden und realisiert. Und ganz bewusst habe ich natürlich Rassismus erst später erstmal so richtig verstanden und realisiert. Und das war dann so, als ich so, ja, so 18 war, so das erste Mal so mit dem Auto zur Disco gefahren mit Freunden und dann der Standard, ne, du kommst hier nicht rein, so, und da habe ich das immer so richtig realisiert, aha, okay, ich komme hier nicht rein aufgrund meiner Hautfarbe, meine Freunde, die alle hellhäutig sind, die kommen rein, wir sind alle gleichaltrig und gleich gut gelaunt und aber ich kam ja nicht rein in die Disco. Das war tatsächlich das erste Mal, wo ich das so richtig realisiert habe.
Ja, zum Verständnis, weil du meinst, dass du es erst relativ spät erst gecheckt hast, dass es rassistisch war. Wo fängt Rassismus für dich an und wo ist der Unterschied zu machen zwischen Rassismus und Diskriminierung wegen der Hautfarbe?
Ich finde persönlich immer, dass der Rassismus dann beginnt, wenn es um äußerliche Merkmale geht. Also wenn ich einen anderen Menschen aufgrund seiner äußerlichen Merkmale abwerte. Und ich finde natürlich, ist Diskriminierung hat immer was mit Ausgrenzung zu tun und genauso wie der Rassismus. Und da muss man auch festhalten, dass der Rassismus ja auch eine Form der Diskriminierung ist, ist das natürlich schwierig, da die Grenze zu ziehen. Diskriminierung ist, denke ich, als Überbegriff zu sehen. Und darunter fallen Dinge wie Ausgrenzung, Mobbing, aber auch Ausgrenzung aufgrund von Behinderung oder sexueller Orientierung zum Beispiel. Und Rassismus ist halt ein Teil von Diskriminierung, und der dann als Rassismus erkennbar ist, wenn es darum geht, andere Menschen aufgrund von äußerlichen Merkmalen abzuwerten, herunterzustufen, auszugrenzen. Und da fängt für mich der Rassismus an.
Ja, das heißt ja irgendwie schon im Wort, dass Rassismus irgendwie diese Idee ist, dass Menschen verschiedenen Rassen angehören und dass manche Rassen mehr wert sind als andere. Kann ich denn auch Rassismus erfahren, ich als weißer Mann?
Auch wieder eine sehr gute Frage. Und ich bin der Meinung, dass jeder Mensch, egal unabhängig von der Hautfarbe, Rassismus erfahren kann. Natürlich finde ich auch den Begriff Rassismus schwierig, weil für meine Begriffe finde ich, wir sind alle eine Spezie und die Spezie heißt Mensch. Und Rassismus oder Rasse, das sind ja so Worte, die aus dem Imperialismus entstanden sind,
ja,
die dazu geführt haben oder dazu genutzt worden wurde, um das zu rechtfertigen, den Kolonialismus. Andere Ethnien, andere Menschen auszurotten, auszunutzen. Und damit man das rechtfertigen kann, hat man dann diesen Begriff Rasse irgendwie erfunden. Aber Rassismus kann jedem widerfahren, weil ich denke einfach, wenn jemand einen anderen Menschen aufgrund seines äußerlichen Erscheinungsbildes herabsetzt oder entwürdigt oder entmenschlicht, dann ist das Rassismus. Das kann ich als Mensch mit dunkler Hautfarbe genauso gegenüber eines Menschen mit heller Hautfarbe betonen. Ich kann auch einen Menschen mit heller Hautfarbe diskriminieren, herabwürdigen, und ich finde, das ist Rassismus.
Mhm. Ja, weil ich habe tatsächlich mal, also ich habe häufiger solche Gespräche geführt, in meinem Freundeskreis, aber auch in den Social Media Kanälen von mir, weil das irgendwie so ein Dauerdiskurs ist, ja, diese Frage, ob auch weiße Menschen Rassismus erleben können. Und ich finde, grundsätzlich hast du recht, ja, aber ich glaube einfach, dass, weil wir schon über Kolonialismus und Imperialismus gesprochen haben, dass dieser Begriff Rassismus ja von weißen Menschen erfunden wurde. Ja? Dieser Begriff wurde erfunden, um Kolonialismus und Sklaverei zu rechtfertigen. So, weil man gesagt hat, die sind weniger wert als wir, weil die kommen woanders her und die haben nicht mal dieselbe DNA wie wir oder sonst was. Und deswegen habe ich immer so für mich unterschieden zwischen Rassismus und Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe oder Herkunft, weil ich glaube nicht, dass dass weiße Menschen, die diesen Begriff Rassismus erfahren haben und über Jahrzehnte lang, vielleicht sogar ein Jahrhundert lang ausgeführt haben, dass die dann noch einmal auch davon betroffen ist. Weil Rassismus ist ja, also für mich, viel, viel mehr als nur diese alltägliche Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, sondern es geht ja auch um gesellschaftliche Nachteile. Klassisches Beispiel ist, dass du mit einem Nachnamen, der nicht deutsch klingt, zum Beispiel hier in Deutschland, es schwerer hast, eine Wohnung zu kriegen. Das ist ja auch rassistisch, und das kann ja ein weißer Mensch irgendwie nicht erfahren, oder?
Ich denke aber auch, dass mittlerweile gibt es ja auch hellhäutige Menschen, die auch einen anderen Namen haben, weil sie durch einen dunkelhäutigen Vater hatten, jetzt eine hellhäutige Mutter hatten und dann die nächste Generation. Also der Name kann sich ja trotzdem weitergetragen haben und man ist hellhäutig. Und ich glaube auch, man müsste differenzieren, dass man natürlich den Rassismus hat oder hatte in dem Sinne von der von dem Ergebnis des Imperialismus, des Kolonialismus, das ist das eine. Aber ich denke auch, dass wir auch jetzt mit der Gesellschaft weitergehen müssen. Es ist nun so, dass wir eine neue Generation haben. Wenn man da weitergehen möchte und langfristig und effektiv dieses Phänomen Rassismus bekämpfen möchte, denke ich, müssen wir weiterdenken und uns auch öffnen und sagen und auch bereit sein für Diskussionen, wenn es darum geht, dass auch der Rassismus gegen Hellhäutige existiert. Ich denke, man muss das aus verschiedenen Kontexten betrachten. Ich denke, wir sind zurzeit, also wenn man viele Diskussionen verfolgt, sind wir noch so, dass wir sagen, ja, wir betrachten den Rassismus eher aus der Sicht eines dunkelhäutigen oder dunkelhäutige Personen, Mann oder Frau. Das ist ja auch ein Stück weit richtig, wenn man das aus der Historie betrachtet, weil ja, der Rassismus ist ja ein Instrument gewesen, um zu rechtfertigen, Menschen verachtende Dinge zu tun, andere Menschen auszubeuten, zu verfolgen und letzten Endes auch zu ermorden, was ja auch millionenfach passiert ist im Rahmen des Kolonialismus oder auch später. Aber ich glaube, auch jetzt müssen wir schauen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und wir wollen, also das ist ja auch einer meiner Ziele, ich möchte gerne, dass wir Menschen gemeinsam in Einklang leben können und gemeinsam gegen Missstände uns engagieren. Und da meine ich gemeinsam, unabhängig von Hautfarbe, unabhängig vom Geschlecht oder religiöse Ansichten, dass wir uns als erster Linie als Menschen betrachten, die gemeinsam gegen Missstände uns engagieren wollen. Und ich denke, da ist jetzt die Zeit gekommen, dass wir sagen, dass wir unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig von der Herkunft, gemeinsam als eine Stimme sprechen und dann gemeinsam gegen Missstände wie Rassismus, Diskriminierung. Und es geht ja noch weiter, es gibt ja auch andere Themen, Klimawandel, gerechte Verteilung etc. Und ich glaube, da müssen wir aus verschiedenen Kontexten das Ganze betrachten und uns auch klar machen, wollen wir jetzt einen weiteren Schritt gehen und der dann auch beinhaltet, dass wir uns nicht mehr als Gegenüber sehen, sondern als Miteinander sehen.
Wie erreicht man das? Also das zu einer gemeinsamen Kraft zu werden? Also ich finde das halt immer schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel die Bekämpfung von Rassismus redet oder von Sexismus oder von Faschismus, von einer gemeinsamen Kraft zu reden, dass man das gemeinsam anpackt. Das ist richtig. So wie nur als Gesellschaft können ja die Gesellschaft ändern. Aber ich weiß nicht, kann mich mit dem Gedanken irgendwie nicht so anfreunden, dass Menschen, die Rassismus üben, gegen den Rassismus kämpfen sollen und das als gemeinsame Kraft. Also wie würdest du es angehen, dass man gemeinsam gegen Rassismus angeht? Weil wenn alle zusammenarbeiten, dann gibt es ja schon keinen Rassismus mehr.
Das ist natürlich utopisch zu sagen, dass wir alle gemeinsam natürlich jetzt uns auf einem Tisch setzen können und gemeinsam etwas verbessern wollen, weil es natürlich immer Menschen gibt, die da nicht derselben Meinung sind. Das ist klar. Ich denke aber, dass wir auch offen sein sollten, auch zu Menschen, die vielleicht eine andere Meinung haben. Menschen zuhören, Menschen, die Ängste verstehen, die Gedanken verstehen. Das bedeutet natürlich, dass wir auch eine Menge Energie aufwenden müssen, auch ein Stück weit von der eigenen Verletzung, auch ein Stück weit aus einem anderen Blickwinkel das Ganze betrachten müssten. Ich glaube, einer der Wege dafür ist es natürlich, viel in Aufklärung zu investieren. Ja. Viel transparent zu machen, was ist denn wirklich damals passiert, wie ist das passiert und aber auch gleichzeitig transparent zu machen, das ist die Geschichte gewesen. Es gibt vielleicht Vorfahren, die vielleicht Täter waren aus deiner Familie, jetzt als Beispiel einfach nur, und dass man aber sagt, das war halt Geschichte. Und jetzt, ich will nicht sagen, es schlägt ein neues Kapitel, aber jetzt gibt es vielleicht auch einen weiteren Schritt. Ich würde es einfach als weiteren Schritt benennen, wo wir sagen, diesen weiteren Schritt gehen wir gemeinsam. Natürlich gab es die Geschichte, aber wir gehen diesen weiteren Schritt gemeinsam. Und wir haben sowas ja auch schon mal beobachtet, wenn wir uns daran mal erinnern, an die Geschichte des Nationalsozialismus, wo Menschen mit jüdischem Glauben verfolgt und vernichtet worden sind von Deutschen. Aber es ist auch da eine, ja, ich will nicht sagen Versöhnung, aber es gab diesen Schritt zu sagen, ja, es waren Täter, die auch vielleicht aus meiner Familie stammen, meine Vorfahren waren. Aber lass uns jetzt gemeinsam einen Weg gehen, den wir gemeinsam gehen wollen, um nie wieder so eine Situation zu ermöglichen wie den Nationalsozialismus oder Antisemitismus. Mhm. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, dass wir gemeinsam auch so einen Schritt gehen, dass wir sagen, ja, es gab diese Geschichte, und aber lass uns gemeinsam diesen gemeinsamen Schritt gehen, um es zu ermöglichen, dass es nie wieder so eine starke Art von Rassismus gibt in unserer Gesellschaft. Und das bedeutet natürlich viel Energie, viel Aufwand. Und ich glaube aber auch, das ist möglich, wenn wir einfach transparent sind, offen miteinander umgehen, glaube ich, dann haben wir auch, glaube ich, eine große Chance.
Ja. Wir können gleich mal über Aufklärung reden. Aber du hast schon einen guten Punkt gemacht, auf den ich eh schon ansprechen wollte. Und zwar mit dem Nationalsozialismus. Das ist ja immer noch leider ein sehr großes Thema in Deutschland, dass es so eine rechte Mobilisierung gibt und man das immer wieder hört, dass, Nazis irgendwie Demos veranstalten oder, keine Ahnung, bei der Bundeswehr Munition klauen oder jetzt diese Reichsbürgerbewegung oder sowas. Und da auch die Frage, weil du sagst, du möchtest gerne mit Menschen reden, glaubst du, du kannst mit Nazis reden? Weil ich habe da, da gab es mal, ich glaube, so ein 13-Fragen-Format ist das von, ich glaube, von ZDF Neo. Ich bin mir aber auch nicht, nee, ZDF Neo, irgendwas in der Richtung, so ein YouTube-Format. Da ging es um das Thema Rassismus. Und da war so ein bekannter YouTuber, Open Mind heißt der, hat gesagt, ja, man muss sich alle Meinungen anhören, was du ja auch schon gesagt hast. Und dann hat eine relativ bekannte schwarze Buchautorin gesagt, sie möchte nicht mit solchen Menschen reden, sie möchte mit keinen Menschen reden, die einen Tod sehen wollen als schwarze Frau. Würdest du das so unterschreiben oder würdest du sagen, du könntest einfach jetzt so zu Nazis hingehen und sagen, hey, pass mal auf, lass mal zusammen irgendwie dagegen angehen?
Ich glaube, da muss man auch differenzieren und schauen, was letzten Endes hinter dieser Person steckt. Natürlich ist es sehr leicht zu sagen, ich bin das und ich bin jenes. Und es gibt aber auch da natürlich Leute, die sind extrem und die sind, und dann, wenn man schon, sagen wir mal, sagt, die sind extrem, da muss man, glaube ich, auch differenzieren. Ist es eine Krankheit? Ist es schon krankhaft extrem? Oder ist es einfach auch, oder gibt es andere Gründe dafür, dass jetzt jemand, zum Beispiel, sich als Nazi bezeichnet? Es gibt auch vielleicht den Grund, wo Angst eine Rolle spielt, dass diese Person von irgendetwas Angst hat, wo ein anderer sagen würde, also das ist ja übertrieben oder das ist irgendwie, das ist sehr boshaft oder das ist Quatsch oder es ist, ich habe Verständnis. Ich glaube einfach, wenn jemand Angst hat, wenn das ein Faktor ist, Faktor Angst, dann sage ich, bin ich der Letzte, der das zu verurteilen hat, weil Angst ist immer, finde ich, eine individuelle Geschichte. Ob das jetzt für mich überspitzt ist oder ob das für mich rechtsradikal ist oder naiv ist, das ist, das denke ich, das kann ich nicht pauschal sagen und ich kann es auch nicht bewerten vor allen Dingen. Und auch wenn es sich das auf so einem Level bewegt, dann bin ich auch gerne bereit, mit Menschen in Austausch zu kommen, die offensichtlich sich als Rechtsradikale sehen. Mhm. Weil ich diese Menschen verstehen möchte, weil ich möchte gerne wissen, okay, was steckt dahinter? Und diese Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, vielleicht nicht unbedingt mit, sagen wir mal, Rechtsextremen, das noch nicht, aber ich habe mich mit Menschen auseinandergesetzt oder bin in Austausch gekommen, die sich als, sagen wir mal, sich der rechten Szene angehörig fühlen oder das zumindest behaupten. Und meistens habe ich das Gefühl gehabt, und das war natürlich immer so oberflächliche Gespräche, ich bin nie in die Tiefe gegangen mit den Personen, aber oftmals hatte ich das Gefühl daraus, aus diesen Gesprächen gehabt, dass das oftmals irgendwie mit Angst zu tun hatte, dass sie eigentlich gar nicht wirklich diese Meinung vertreten, eher so eine Art, ja, irgendwie das Einfache daraus ziehen und das Einfache ist daraus zu ziehen, gleich zu sagen, okay, ich bin gegen diese Person oder ich bin gegen das und das, ohne das irgendwie reflektiert zu haben oder in die Tiefe gegangen zu sein. Und wenn so eine Person dann mit mir in Austausch kommt oder überhaupt so eine Person in Austausch kommt mit anderen Menschen, gegen die diese Person Vorurteile hat, dann denke ich, ist es auch möglich, Klarheit zu schaffen. Und dann ist natürlich dann die Frage, Ist die Person bereit, Veränderungen in ihr Leben zu akzeptieren, die Dinge vielleicht anders zu sehen, dann vielleicht tatsächlich aus diesem ja, rechten Gedankengut ein Stück weit herauszutreten, um dann eine andere Meinung zu vertreten oder zu entwickeln überhaupt, weil das müssen wir auch, denke ich mal, verstehen und auch lernen, dass Entscheidungen oder Wege, die man eingeschlagen hatte, nie von heute auf morgen, sagen wir mal, geändert werden können. Das ist immer ein Prozess. Genauso ist es ein Prozess gewesen, vielleicht für die Person überhaupt in so einen rechten Milieu hineinzukommen, wenn sie nicht, sagen wir mal, von zu Hause durch Familie, Eltern etc. beeinflusst wurde, war das dann meistens auch ein längerer Prozess. Das ist ja nie, soweit ich das jetzt erlebt habe, verstanden habe, war das ja nie ein Prozess, der von heute auf morgen stattgefunden hat. Und genauso ist natürlich auch der Weg in eine andere Richtung, in eine pluralistische Weltansicht auch ein Weg, den man erstmal gehen muss. Und da denke ich, ja, bin ich persönlich bereit, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, weil an erster Stelle sehe ich immer den Menschen. Ich sehe erstmal immer den Menschen muss erstmal verstehen, was steckt dahinter. Durch plakative Bilder oder plakative Verhaltensweisen kann ich einen Menschen nicht wirklich beurteilen. Ich verurteile niemanden, aber ich kann einen Menschen erstmal nicht beurteilen. Ich muss erstmal wissen, verstehen, was dahinter steckt. Mhm. Aber wenn das Ganze, sagen wir mal, extrem ist, also man da wirklich eine Ideologie vertritt, also krankhaft, ja, dann, ich glaube, ich bin ja kein Arzt, ne? Also da, ich glaube, da kann ich persönlich sehe ich da keine Möglichkeit. Und ich glaube, dann würde ich auch solche Gespräche auch gar nicht da so einsteigen, wenn ich merke, dass das schon sehr, ideologisch ist.
Ja, also du sagst, man kann Menschen im Einzelgespräch ändern, vor allem wenn es halt primär dieser Angstfaktor ist. Aber wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die grundauf schon, also von Rassismus profitiert hat zum Beispiel. Würdest du sagen, es reicht mit dieser Aufklärung, die du angesprochen hast, wir können nochmal gleich drüber reden, du warst ja in Schulen oder bist sehr viel in Schulen, machst ja sehr viel Aufklärung. Glaubst du, dass man nur mit solchen Mitteln diese Gesellschaft ändern kann, dass keine Menschen mehr systematischen Rassismus erfahren müssen, zum Beispiel in Deutschland?
Ich glaube, es gibt da auf jeden Fall Potenzial, würde ich so sagen, dass man viel mehr miteinander in Austausch kommen sollte, aber auch Aufklärung erklären, auch zu also Dinge auch verstehen, bereit zu sein zu verstehen von beiden Seiten, also auch von den Menschen, die sagen, also ich vertrete die Demokratie und ich bin aber auch bereit, auch erstmal zu verstehen, was hat eigentlich das Gegenüber überhaupt an Erfahrung gemacht und warum ist diese Person so, wie sie jetzt ist, dass man da offen ist. Und ich glaube, dann hat man auch erstmal, ein breites Spektrum an Möglichkeiten, woran man arbeiten kann. Ich glaube, deswegen ist da vieles möglich. Nur sind wir noch nicht bereit, glaube ich, als Gesellschaft diesen Schritt zu gehen. Ich habe manchmal den Eindruck, vieles wiederholt sich. Also wir fangen wieder an, viel gegen dieses Jargon zu sprechen, das sind die und wir sind gegen die und so weiter. Und ich glaube, das wiederholt sich. Das hatten wir alle schon. In unserer ganzen Menschheitsgeschichte hatten wir immer dieses das sind die, wir müssen gegen die sein und wir sind die und müssen uns gegen die schützen. Wie wäre es, wenn wir einen weiteren Schritt gehen, zu sagen, wir gemeinsam haben da vielleicht dieses Problem und wir gemeinsam wollen an dieses Problem arbeiten. Das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, um Dinge langfristig zu verbessern, weil ich glaube auch, wir haben ganz andere Probleme. Wir haben Klimawandel, wir haben Menschen, die immer mehr in Armut wandern und wir haben Menschen, die Angst haben vor der Zukunft. Ich glaube, der Mensch sollte sich nicht mehr zu sehr selbst als zu wichtig erahnen oder erkennen, sondern auch viel mehr jetzt in die Richtung gehen und sagen, okay, lass uns doch gemeinsam an den nächsten Schritt gehen und gemeinsam Missstände, Ängste, Probleme, ja, versuchen zu lösen. Das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen sollten.
Und da der wichtige Schritt, den du angesprochen hast, ist bei dir Aufklärung, ne?
Ich bin davon fest überzeugt, dass Aufklärung viel mehr uns weiterbringen wird als alles andere.
Wie machst du Aufklärung?
Also ich persönlich mache das mit meiner Musik. Ich mache Hip-Hop, Rap. Ja. Und ich habe natürlich auch ein Leben, was nicht so normal ist oder normal war. Also ich hatte ja auch viel Glück gehabt. Ich bin in Kamerun geboren. Mhm. Meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben. Ich bin dann, hatte Glück, dass ein deutscher Arzt mich dann damals mit nach Deutschland genommen hatte und dass ich dann hier groß werden durfte und hier auch jetzt auch immer noch leben durfte. Und ich hatte aber natürlich auch viele Stationen, viele Schwierigkeiten gehabt, wo natürlich auch Rassismus eine Rolle spielt. Und diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die thematisiere ich in meiner Musik und will damit zeigen, weil so bin ich, sagen wir mal, vorangekommen, mit positiven Ambitionen erreicht man so vieles. Und das mache ich transparent in meiner Musik. Es ist biografisch, ich erzähle über meine Schicksalsschläge, ich erzähle, wie es war damals als Hauptschüler, als schwarzer Hauptschüler auf die Realschule zu kommen und dann auf ein Gymnasium zu landen in einer Umgebung, wo ich dann tatsächlich der einzige farbige Mensch war und dann damals mich entschieden habe, bewusst zur Bundeswehr zu gehen, weil es hieß dann damals immer, oh, wenn du dahin gehst als Schwarzer, da sind alles, sind alles Neonazis, die da sind. Mhm. Und ich fand das interessant und wollte erfahren, ist das denn wirklich so? Was erwartet mich? Weil ich habe immer vieles immer gehört. Das waren immer sehr viele Gerüchte. Und natürlich hat die Zeit, als ich in der Jugendfeuerwehr war, in einem Dorf, wo es dann auch hieß, oh, Jugendfeuerwehr oder auch überhaupt das Dorfleben, das sei sehr gefährlich, habe ich nicht erlebt. Also ich kann, vielleicht habe ich auch Glück gehabt, aber ich kann aber sagen, dass ich mit den Gedanken gespielt habe, ist das nicht auch sehr viel Vorurteile, was hier herrscht, von beiden Seiten. Auch von Seiten von Menschen mit Migrationshintergrund, zu denen ich ja auch zähle und gehöre, als auch von Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben. Ich habe sehr viel immer zwischen beiden Seiten mich bewegt. Also ich hatte dann in Harburg im Phoenixviertel in einem sozialen Brennpunkt meine Jugend erlebt und da habe ich natürlich auch viele Vorurteile gegenüber von Menschen mit Migrationshintergrund über Menschen ohne Migrationshintergrund gehört und dann habe ich aber wiederum dann später auf dem Gymnasium in einer Kleinstadt dann meine Jugend verbracht und habe dann auch wiederum Vorurteile über anderen Menschen gehört. Also ich bin eigentlich immer zwischen den Stühlen sozusagen gewandert und wie gesagt, Jugendfeuerwehr und dann auch dann Bundeswehr haben gezeigt, dass das ja, es ist, glaube ich, auch viel, viel Vorurteile, also viel Gerüchte. Und dann als Sozialarbeiter, ich habe dann Sozialarbeit gemacht und habe dann als Streetworker gearbeitet und habe dann viele Menschen kennengelernt, die auch Schicksalsschläge erlebt haben. Manche schlimmer als meine eigene, manche waren so ähnlich wie meine. Also ich habe viel Erfahrungen gesammelt und habe gesagt, also ich muss das unbedingt mehr thematisieren in meiner Musik, um einfach authentischen Geschichten zu erzählen, um vielleicht den einen oder anderen Gedankenanstöße zu geben, dass er oder sie einfach diese Geschichte hört, die ich erlebt habe und vielleicht für sich selbst dann Rückschlüsse zieht, um letzten Endes, das ist dann mein persönliches Ziel, dass ich möchte gerne Menschen positiv bewegen und dass die Person vielleicht auch dadurch einen Schub bekommt und sagt, okay, also warum mache ich das nicht auch so ähnlich oder ich denke einfach positiv. Ich glaube, das brauchen wir einfach, weil das fehlt, finde ich, in der Gesellschaft und das ist halt mein Beitrag.
Und du hast jetzt gerade eben vor der Aufnahme gesagt, du warst in der Schule. Machst du da auch viel Aufklärungsarbeit?
Ja, also meine Arbeit in der Schule ist sozusagen Prävention. Also ich mache Präventionsarbeit. Ich kläre auf über das Grundgesetz, über die Demokratie, über die Privilegien, die wir hier in Deutschland haben. Ich habe einfach das Gefühl, dass viele Menschen hier in Deutschland gar nicht so bewusst ist, was für ein Schlaraffenland wir leben. Aber natürlich darf man nicht vergessen, es gibt aber auch Menschen in Deutschland, die leben nicht in einem Schlaraffenland. Ja, das wird immer so vergessen, finde ich. Und und ich glaube, das ist auch, was ich halt meine mit dem nächsten Schritt. Und wo ich auch immer sage, ja, natürlich können auch Dunkelhäutige wie ich auch Hellhäutige ausgrenzen, rassistisch diskriminieren. Natürlich. Und das habe ich ja auch erlebt. Also ich spreche ja, also meine ganze Musik, meine ganze Projektarbeit ist authentisch, baut auf Authentizität, weil ich einfach, ja, ich bin jemand, der aus Afrika gekommen ist und großes Glück hatte, hier in diesem Land zu leben und diese Privilegien einfach erleben zu dürfen. Und ich war, als ich 17 Jahre alt war, dann in meiner Heimat in Kamerun und habe einfach da nochmal richtig realisiert, oha, guck mal, was für ein riesengroßes Glück du hattest. Das ist ja so wie ein Sechser im Lotto, dass du hier in Deutschland leben kannst. Ne? Das ist ja, also ich glaube, das ist ein Mensch, der hier in Deutschland geboren wird, das ist dem gar nicht bewusst. Aber ich frage mich auch natürlich, wie soll es jemandem bewusst sein? Ne? Das ist ja, also das ist ja auch verständlich, dass jemand, der hier in Deutschland geboren wurde, in einem Krankenhaus geboren wurde oder auch vielleicht sogar zu Hause, Hausgeburt, in besten medizinischen Umgebungen Möglichkeiten. Also das muss man sich erstmal klar sein, dass das ja keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass es ein Privileg ist. Oder dass man einfach in einem Bus sich reinsetzen kann und sich einfach zur Schule kutschiert. Also das ist ja, mein Gott, also ich glaube, das ist den Leuten nicht bewusst, ne, was das für ein Privileg ist. Und dennoch unterhalten wir uns darüber, dass wir irgendwie in Gruppen, gegen anderen Gruppen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist nicht wichtig. Wichtig ist doch, dass wir gemeinsam jetzt Schritte gehen, dass wir Menschen, die abgehängt werden von dieser starken, privilegierten Gesellschaft, wir haben auch Menschen, die, und das ist, da spielt Hautfarbe gar keine Rolle. Wir haben Menschen in der Gesellschaft, die sind privilegiert bis zum geht nicht mehr, verstehen aber auch nicht, dass sie durch ihr egoistisches Verhalten anderen Menschen Steine im Weg legen.
Ja.
Und das ist, finde ich, das sind so Dinge, die können wir nur gemeinsam lösen. Durch Aufklärung, Chancenlimits, dass wir das versuchen gemeinsam zu beseitigen, dass jeder unabhängig von der Herkunft, von zu Hause, ob es monetär gut gestellt oder monetär schlecht gestellt, dass jeder die Chance hat, in diesem Land was aus sich machen zu können. Und dass es nicht am Geldbeutel hängt seiner Eltern. Ja. Ich glaube, das ist wichtig. Und dafür setze ich mich ein. Und ist so meine Aufgabe, finde ich, habe ich so erkannt für mich, einfach das transparent zu machen mit meiner Biografie und aber auch das transparent zu machen, dass wir müssen bitteschön gemeinsam Probleme lösen, weil es kann nicht sein, dass wir andere Menschen auf der Strecke lassen.
Ja, definitiv. Und wenn du schon über Kamerun sprichst, über dein Geburtsland, würdest du denn sagen, dass es auch Sinn macht, nach Kamerun zu gehen und da so ein bisschen Aufklärung zu leisten und so ein bisschen versuchen, auch da die Gesellschaft zu ändern? Weil ich habe das so von vielen Menschen gehört, dass die so gesagt haben, jetzt bestes Beispiel war jetzt die WM in Katar. Dass da relativ viele Menschen gesagt haben, ja, das ist falsch, ist völlig zu Recht. Und man müsste da jetzt hingehen und das Ganze boykottieren. Und ich war auch sehr dafür, ich bin ja auch selber sehr, sehr aktivistisch unterwegs. Bis ich dann von einem Kommilitonen, liebe Grüße an der Stelle, der auch schwarz ist, der sehr viel Rassismus erfahren hat und erfährt, gesagt bekommen habe, dass klingt für ihn so ein bisschen nach Kolonialismus. Und ich musste so ein bisschen drüber nachdenken, aber ich habe es dann gerafft. Also würdest du sagen, ist es sinnvoll, weil ich gesagt habe, richtigerweise, wir in Deutschland, wir haben massive Privilegien, wir müssen fast keine Angst haben, dass wir irgendwie auf dem Weg zur Schule ausgeraubt werden oder erschossen werden, dass wir krasse medizinische Möglichkeiten haben, lange leben dürfen, gesund sein dürfen. Macht es dann trotzdem nur Sinn, die Gesellschaft in Deutschland zu ändern oder die Gesellschaft der Welt zu ändern? Und ist es überhaupt unser Recht als Deutsche? Weil dann würden wir ja theoretisch gesehen das, was wir in der Kolonialzeit gemacht haben oder an den Kreuzzügen gemacht haben, nochmal machen.
Also vielen Dank für diese Frage. Diese Frage finde ich sehr, sehr wichtig, und weil ich sage an dieser Stelle, ich glaube, wir mischen uns zu sehr ein. Wir sind immer noch auf diesem Trichter im kolonialistischen Denken. Nein, Afrika hat viele tolle Ideen, viele gute Thinktanks, viele gute Projekte. Also nein, wir haben hier viel zu tun in Deutschland und mit unserer Gesellschaft. Wir haben uns hier in Deutschland für eine Gesellschaftsform entschieden, die ich persönlich auch sehr gut finde. Ich finde Demokratie super. Aber wir haben hier eine Menge zu tun und wir sollen mit unseren Werten uns auseinandersetzen. Und die Staaten auf anderen Kontinenten haben auch tolle gesellschaftliche Konzepte und tolle, super tolle Projekte und Menschen, die sich engagieren und Dinge machen, die einfach super sind. Und ich habe nichts dagegen, wenn wir voneinander lernen können. Aber es sollte bitte schön keine Einbahnstraße sein, so nach dem Motto, also wir aus Europa wissen jetzt irgendwie die Lösung. Nein, ich denke, wir sollten miteinander in Kommunikation, in Austausch gehen, aber auf Augenhöhe. Und das ist das, glaube ich, was einfach wichtig ist.
Das ist das Wichtige, aber ich glaube, das ist auch relativ schwierig, vor allem für in Anführungsstrichen ältere Menschen, so wir gucken nur in die Politik und sehen, da haben wir irgendwie kein Durchschnittsalter von 55 Jahren oder sowas, den Menschen zu erklären, hey, wir müssen jetzt mit diesen Ländern und diesen Kulturen umgehen, auf einer Linie, auf einer Ebene kommunizieren und nicht mehr irgendwie mit dem moralischen Zeigefinger von oben. So, das erleben wir darin, dass jetzt, keine Ahnung, Länder in Afrika irgendwie so eine CO2-Steuer auferlegt bekommen, weil wir als Westen es verkackt haben, weil wir gesagt haben, ey, ihr dürft nicht denselben Fehler machen. Und dann beschweren wir uns, wenn zum Beispiel jetzt China da irgendwie den Megaprojekte anbietet und machen selber irgendwie nicht wirklich viel. Ich habe noch eine Frage zu dieser Schularbeit. Dazu kurzer Schwenk. Wir bei Advart haben jetzt die Podcast-AG meiner alten und Finns alten Schule unterstützt. Könnt ihr gerne mal reinhören. Der Funke heißt da, gibt es mittlerweile 2 Folgen. Die drehen sich auch um das Thema, weil das Gymnasium Buckhorn ist die weißeste Schule Hamburgs. Es gibt keine Schule, wo weniger Kinder mit Migrationshintergrund sind. Und die haben sich mit der Frage beschäftigt, erstmal, wie kann das sein und was macht das mit den Kids überhaupt? Und da war ein sehr großer Punkt, dass es natürlich ist, dass Kinder aufgrund des Aussehens Vorurteile machen. Also dieses psychologische Othering. Würdest du sagen, das ist so natürlich und das kann man auch nicht ändern? Also ändern kann man es nicht, dass Menschen irgendwie jemanden angucken, der nicht so aussieht wie man selber und dann irgendwie erstmal komisch guckt. Aber ist das so ein gesellschaftliches Problem, dass das Menschen auch im Erwachsenenalter immer noch machen? Und wie würde man das ändern? Also Aufklärung ist ja immer das eine. Das andere ist, dass man es wirklich mit in den Menschen reingeht. Weil ich, keine Ahnung, es ist Beispiel mit einer Herdplatte. So, du kannst mir zehnmal erklären, dass die Herdplatte heiß ist und da ich da nicht drauf fassen soll. Und ich werde das auch bestimmt irgendwie verstehen, auch mit dem, ich verstehe, dass wir irgendwie gleich sind. Aber das Gefühl der Herdplatte, wenn ich drauf fasse, dass sie wirklich heiß ist, das kann ich erst nachempfinden, wenn ich das habe. Und das ist ja auch bei Rassismus so, dass du ja nie einem Menschen klar machen kannst, dass du wirklich von klein auf systematisch aufgrund deiner Herkunft, aufgrund deiner Hautfarbe diskriminiert wurdest, oder?
Ja, es ist in der Tat so, finde ich, an dieser Stelle zu sagen, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, weil wir von unseren Vorbildern, in erster Linie die Eltern, zweitens dann aber auch von Bildern, also Filme, Kinderfilme, ja, Kinderbücher, so dermaßen beeinflusst wurden und rassistisch gelenkt werden oder wurden, dass daraus Rassismus immer noch darüber transportiert wird und immer noch bei jungen Menschen immer wieder Andock findet.
Ja.
Ich weiß aber auch, dass wir wären nicht als Rassisten geboren. Hautfarbe spielt gar keine Rolle. Und natürlich, klar, schaut man jemanden an, den man nicht kennt. Oder wenn es, wenn man jetzt also irgendwo ist, wo man mit sagen wir nur mit dunkelhaarigen Menschen rumhängt und auf einmal kommt jemand, der sieht wunderschön mit goldenen Haar, so, ne, kommt um die Ecke. Natürlich guckt man dann dahin und denkt sich, na nun, wer ist denn das? Und das ist ja auch vollkommen, und das ist natürlich. Das ist, finde ich, eine ganz normale, biologische, natürliche Reaktion. Aber wenn wir da hingehen, wenn wir nochmal die Definition von Rassismus uns betrachten, die dann heißt, Menschen aufgrund der äußerlichen biologischen Merkmale herabzuwürdigen, abzuwerten, dann ist das nicht mehr natürlich und das ist auch nicht normal. Und aber wir müssen aber auch uns klar werden, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft aufgrund von unserer Prägung, weil die Prägung, die wir im Kindesalter durch Medien, wobei ich natürlich an der Stelle auch sagen muss, es wird besser. Also es gibt ja jetzt andere Kinderbücher. Also ich bin als Kind mit Struwwelpeter groß geworden und Jim Knopf und so. Finde ich die auch, sagen wir mal, auf jeden Fall irgendwie einen rassistischen Beigeschmack haben.
Ja.
Und ja, dadurch ist natürlich der Rassismus allgegenwärtig. Und das muss uns als Gesellschaft klar werden oder klar sein, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben, die aufgrund von diesen Tatsachen durch Witze unserer Eltern, durch irgendwelchen Stereotypen, die so weit sich entwickelt haben, dass das schon Vorurteile wurden daraus, dass dadurch natürlich wir geprägt wurden von unseren Vorbildern und aber auch durch die Medien. Ja. Das können wir alles ändern. Das ist ja alles möglich. Und da müssen wir aber auch sagen, und das ist, wie ich mich ja vorhin schon dazu geäußert habe, das können wir auch gemeinsam machen. Da brauchen wir, denke ich, keine Gruppierung, wie wir das vielleicht aus den Jahrzehnten davor kennen, dass wir uns da jetzt als Kollektiv dann zusammentun und sagen, ja, wir müssen uns das gegen die und die irgendwie engagieren. Ich glaube, wir können das gemeinsam tun. Und dazu gehört Aufklärung, dazu gehört Transparenz und dazu gehört auch die Bereitschaft von jedem, von Menschen mit Migrationshintergrund, von Menschen mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund zu sagen, komm, lass uns das gemeinsam anpacken und uns einfach gemeinsam annähern an diese ja vielleicht komplizierte Aufgabe, die wir vor uns haben.
Nochmal zum Abschluss vielleicht eine relativ große Frage, die ich mich schon länger gestellt habe oder auch immer wieder in Diskursen mitgekriegt habe, sowohl auch wieder in meinem Freundeskreis als auch auf Social Media. Die Frage des N-Wortes. Wer darf es sagen und wer nicht? Ich habe gehört, du in deinen Texten benutzt es schon. Benutzt du es auch im Alltag? So, ich kann mal dazu ja erstmal meine Meinung dazu sagen. Ich bin mir halt noch nicht sicher. Also ich benutze es selber nicht. Ich finde das auch falsch zu benutzen, weil es einfach einen rassistischen Hintergrund hat. Und ich verstehe auch, warum schwarze Menschen diesen Begriff verwenden, weil wenn man sich die Geschichte dieses Wortes anguckt, sieht man relativ schnell, dass dieses Wort benutzt wurde, um schwarze Menschen oder jetzt auch zum Beispiel lateinamerikanische Menschen systematisch zu degradieren, in der Sklaverei vor allem, und dass diese schwarzen Menschen, die unterdrückt wurden, dieses Wort genommen haben, um es zu was Positivem zu entwickeln, um es in was zu packen, was deren gehört, was den schwarzen Menschen gehört. Aber dann ist immer die Frage, wenn jetzt Menschen, die schwarz sind, nicht aus Amerika kommen, und diese Form von Sklaverei nicht erlebt haben, dürfen die das N-Wort dann trotzdem sagen?
Ein klares Ja, weil es einfach unsere Kultur ist. Und diese Kultur ist universell. Das hat nichts nur mit amerikanischen Boden zu tun, weil der Kolonialismus, woraus dann auch dieses Wort entstammt, ist ja nicht nur ein amerikanisches Phänomen, sondern es ist aus Afrika entstanden. Und ist halt in die Welt getragen worden. Aus diesem ist dann eine, sagen wir mal, Komödie entstanden, aus einem ernsthaften Kontext heraus, die sich so etabliert hat, dass wir als dunkelhäutige Menschen sagen, das ist ein Teil unserer Komödie. Das obliegt uns. Das ist ein Stück unserer Errungenschaft, die unsere Vorfahren durchlitten haben und viele unserer Vorfahren es geschafft haben, durch harte Arbeit aus sich was zu machen. Erster schwarzer Polizist in New York zum Beispiel, erste Schauspieler, erste erfolgreiche Musiker, Hip-Hopper, Rapper, ein eigenes Musikgenre erschaffen haben. Und daraus ist dann dieses Wort so einem Kern geworden für unsere Komödie, zu unserer Unterhaltung, unserer Unterhaltungsszene, weil eine Unterhaltungsbranche haben wir ja nicht. Wir hatten da eine große Chance im Bereich des Reggaes, wo aber ja uns das, ja, ich sage mal, weggenommen wurde, was vielleicht vielen auch gar nicht so bewusst ist, dass letzten Endes die ja viele hellhäutige Menschen, die nicht die guten Absichten hatten, sondern eher böse Absichten hatten, vielleicht auch rassistische. Ich kenne sie persönlich nicht, deswegen kann ich dazu mich nicht so weit äußern. Aber ich nehme mal an, dass da auch rassistische Gedankengänge, Spiele dazugehört haben, dass sie diese Musikszene, Branche an sich gerissen haben. Aber letzten Endes geht es ja halt darum, dass wir eine Art Komödie haben, die uns obliegt. Die, wo wir ein Stück weit sagen, das gehört uns. Das ist eine schwarze Entertainment Szene und die, wo dieses Wort Einklang hat, aber auch exklusiv ist, wo wir sagen, das ist nur uns vorbehalten. Also uns ist damit gemeint, den Menschen, die eine schwarze Historie haben. Weil ich sage, wir sind alles Menschen, ich mache da keinen Unterschied. Ich rede nur davon, dass wir sagen, wir haben eine eigene schwarze Historie, mit der wir uns identifizieren und nicht über dieses Wort identifizieren, aber dieses Wort einfach als Komödie benutzen. Ja. Natürlich kann man aber auch da sagen, da müssen wir natürlich aufpassen, dass man das nicht überstrapaziert. Damit meine ich, also ich persönlich würde jetzt nicht dieses Wort nutzen, um andere Menschen mit schwarzer Haut zu beleidigen. Hat das einen anderen Charakter. Letzten Endes ist das natürlich in Amerika auf der Straße, toi toi toi, Gott sei Dank lebe ich in Deutschland und nicht in den USA, in der Bronx und musste da so ein hartes Leben erleben und wo dann letzten Endes es um Hunger und oder nichts geht und dann zu Straßenkämpfen oder durch Schießerei, durch Mord oder wie auch immer sich das eskalierte und sich gegenseitig man dann dieses Wort sich gegenseitig zuruft, um jemanden zu beleidigen. Dieses Level natürlich kann ich und will ich nicht vertreten. Ich kann es nicht vertreten, auch weil ich nun mal das große Glück hatte, hier in Deutschland gelandet zu sein. Aber um die Frage zu beantworten, es ist eine Art schwarze Komödie, es ist eine Art des schwarzen Entertainments.
Mhm. Und dazu hält mir noch gerade eine Frage eingefallen, was auch ja ein sehr großes Thema ist, über das man sich auch bestimmt länger unterhalten könnte. Das Thema kulturelle Aneignung, das hast du gerade angesprochen mit dem Reggae, auch allgemein andere schwarze Musik, wie zum Beispiel Hip-Hop, die von weißen Menschen auch etabliert wurde und das irgendwie alles auch als Trend verkauft wurde teilweise. Das Thema, was mir auch bei Reggae, was mir bei vielen Menschen bei Reggae sofort im Kopf gefallen ist, sind Dreads. Und deswegen meine Frage so im Allgemeinen, was hältst du von Menschen, die nicht schwarz sind, die also nicht Teil der schwarzen Kultur sind, sich zum Beispiel Dreads machen, Braids machen? Ich weiß zum Beispiel, bei Cornrows ist das sogar so, dass die dafür in Anführungsstrichen erfunden wurden, um Fluchtwege in den, deswegen heißen sie auch Cornrows, in den Feldern, in den Kornfeldern in Amerika für die SklavInnen zu verwenden. Und was hältst du davon, wenn weiße Menschen, so wie ich, wenn ich jetzt am nächsten Tag zu meinem Friseur gehen würde und dem sagen würde, ey, ich würde mir gerne Cornrows machen?
Ja, und da auch wieder meine Antwort. Also ich glaube, meine persönliche Antwort ist einfach darauf, wir sind alles Menschen. Mhm. Und ich sehe da keine kulturelle Aneignung. Also wenn jemand, ein Mensch meint, er möchte Converse tragen oder ein Mensch meint, er möchte jetzt Hip-Hop machen oder oder Reggae oder was auch immer, Blues machen, dann soll er das machen, weil er ist ein Mensch und ich als Schwarzer bin auch ein Mensch. Und das ist, also ich finde, das ist auch, was sie halt meinte. Natürlich können wir uns in diesen, uns immer wieder wiederholen und uns immer wieder, Feindbilder machen oder uns in Gruppen finden und dann gegen andere Gruppen sein. Also das kennen wir alles. Das kennen wir seit Jahrhunderten. Das haben wir, hat der Mensch leider immer so gemacht. Und ja, warum machen wir das nicht mal anders und entwickeln uns weiter? So wie sich die Technik entwickelt und alles und diese ganzen Fortschritte sich entwickelt haben, woraus wir jetzt profitieren und auch mehr profitieren könnten, wenn wir doch einfach sagen, lass uns einen weiteren Schritt gehen. Und dieser Schritt ist es zuerst mal wirklich zu erkennen, dass wir sind Menschen. Lass uns nicht auf diese Schiene bleiben, die man damals im 15. Jahrhundert entwickelt hat. Also jetzt gibt es Rassen, weil das haben wir, wissen wir, das ist ja Quatsch. Wir sind Menschen. Und dementsprechend finde ich, lass uns doch gemeinsam einfach diese Kultur leben und das einfach genießen. Aber wie gesagt, das Wort mit dem, das N-Wort zum Beispiel, hat einen anderen Charakter, weil das einfach ein Wort ging. Es handelt sich um einen Begriff, der dazu genutzt wurde, dunkelhäutige Menschen herunterzumachen, zu verachten, als minderwertig zu betrachten. Was wir diesen Begriff, was nicht wir, meine Vorfahren, muss ich sagen, genutzt haben, um das Gegenteil dazu zu bewirken, indem sie daraus eine Komödie, eine Entertainment, schwarzen eigenen Entertainment, was wirklich nur Schwarze vorbehalten ist, geschafft haben. Aber Musik und Kultur und Kunst, also das N-Wort ist keine Kultur und Kunst, also ich bezeichne es nicht als
Kultur. Ist aber schon Kunst. Teil der schwarzen Kultur, oder nicht?
Nein, würde ich auch nie als Teil der schwarzen Kultur betrachten. Es ist einfach ein Begriff, den Menschen genutzt haben, um andere Menschen niedrig zu erniedrigen. Und man hat diesen Begriff, also dieser Begriff ist für mich keine Kultur. Man hat diesen Begriff genutzt, um einfach das Gegenteil zu beweisen. Und man hat es geschafft, sogar eine eigene Entertainment, das nutzt man als Spaß. Normalerweise, natürlich wissen wir aber auch, sagen wir mal, in kriminellen Milieus, wird das auch anders benutzt. Aber, also schwarzen kriminellen Milieus, aber es ist keine Kultur. Also Kultur ist unsere, den Hip-Hop, der aus einer Bewegung, aus einer politischen Bewegung entstanden ist, das war schwarze Kultur. Aber es ist doch schön, dass wir doch so offen sind und dass wir doch sagen, warum nicht, warum sollen das auch Hellhäutige machen? Weil, also, da sei an dem Punkt, dann wäre ich, also ich persönlich, wäre ein Rassist, wenn ich sagen würde, aufgrund der Hautfarbe möchte ich nicht, dass derjenige, die Person jetzt Hip-Hop macht oder Reggae macht. Da haben wir das mit dem Beispiel, dass auch Rassismus umgekehrt geht. Aber wenn man meint, man möchte in den alten Rollen bleiben und sagen, also nein, Rassismus geht nur gegen Schwarze. Ja, natürlich ist das Wort Rasse und Rassismus gegen Schwarze oder gegen indigene Völker verwendet worden, das ist wahr. Nun ist es aber so, wollen wir einen Schritt gemeinsam gehen und diesen Fehler, diese Fehlinterpretation, weil es gibt keine unterschiedlichen Rassen, wir sind alle eine Spezies Mensch. Wollen wir das gemeinsam lösen, dann müssen wir auch gemeinsam diesen Weg gehen und da sollten wir keine weiteren Wände aufziehen. Und es wäre eine Wand, die man aufziehen würde, wenn man sagen würde, also das wäre jetzt schwarze Aneignung oder so. Finde ich. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, okay. Also ich würde es eher anders sagen. Also ich glaube, dass diese, wenn man für solche Sachen sensibilisiert, wie zum Beispiel, was Rassismus für Menschen bedeutet oder was Teil von Kulturen von Menschen ist, ich glaube, dann zieht man keine Wände hoch, sondern ich glaube, die Wände sind schon da, aber man zeigt sie auf. Weil ich glaube, ich kann halt, also ich persönlich kann eher Menschen, also ich verstehe dich auch vollkommen, so ich bin auch dafür, dass man nur zusammen was erreichen kann. Aber ich kann halt auch Menschen sehr gut verstehen, die ihr Leben lang diskriminiert werden und dann von einem, ihr eigenes Ding irgendwie haben und irgendwie denken, hey, uns als Black Community, uns wurde so viel genommen von dem weißen Mann, von dem weißen Westen, dass die Menschen dann auch noch jetzt Beispiel unsere Mucke oder unsere Haare, unsere jetzt teilweise jetzt auch schon, fangen jetzt ja jetzt sehr viele auf TikTok zum Beispiel an mit Witchcraft und so, habe ich auch eine sehr schöne Folge gemacht. So mit Spiritualität und sowas, so eignen sich irgendwie alles an. Und ich verstehe, dass es sehr verletzend sein kann, wenn man irgendwie sein Leben lang das nur erfährt, dass einem die ganze Zeit einfach Sachen genommen werden, ohne dass man wirklich macht, okay, stopp, das ist ein Problem. Also ich glaube, was wir hier einen Kompromiss führen können bei unseren Gedankengängen wäre, dass man diese Grenzen aufzeigt, aber die halt so mit Kompromissen irgendwie überschreitet. Dass man, das hatte ich, glaube ich, auch irgendwo mal gehört, wo auch dieses Thema mit kultureller Aneignung war, dass man schon als weißer Mensch zum Beispiel auch Essen von anderen Kulturen anbieten darf. So von afrikanischen Ländern zum Beispiel. So. Man muss aber auch dazu sagen, oder muss sich daraus bewusst machen, dass man als weißer Mensch in einem Land einfach die Möglichkeit viel, viel mehr hat, da irgendwie ein eigenes Restaurant aufzumachen. Und dass viel, viele Menschen wahrscheinlich eher zu einem weißen Restaurant gehen würden als zu einem schwarzen. So, das lässt sich statistisch belegen. Und wenn man das irgendwie als Kompromiss setzt und zu sagen, okay, hey, diese Wende gibt es, aber ich darf sie überschreiten, wenn ich mir dessen bewusst mache und zum Beispiel auch, keine Ahnung, irgendwie halt diese Kultur und diese Vergangenheit respektiere und mir bewusst mache, dass ich es einfacher habe, wenn ich ein Restaurant aufmache oder dass ich nicht mein Leben lang aufgrund meiner Haare gehänselt werde, weswegen ich mir nur spezielle Frisuren machen darf. Wenn ich mir das bewusst mache, dann darf ich es. Würdest du das so unterschreiben?
Total, würde ich das so unterschreiben. Und es ist auch das, was ihr auch meinte mit diesem Transparentmachen. Das ist ja nichts anderes, was wir ja mit dem Antisemitismus machen heute, dass wir das klar machen, dass es geht darum, oder es ging um Juden. Und genau das ist das, was ich meinte mit Transparent, dass wir klar machen, es ist schwarze Kultur, es kommt von dort und dort. Und ja, ich oder wir nutzen das von der schwarzen Kultur oder wie auch immer, dass man das transparent macht. Ja. Dass wir auch transparent mit der Vergangenheit umgehen, dass wir wirklich viel mehr Aufklärung machen, was ist Kolonialismus tatsächlich gewesen und wie weit zum Beispiel steckt unsere deutsche Geschichte da mit drin. Das gehört dazu, dass wir da transparent damit werden und dann aber auch transparent machen, diesen Weg gehen wir gemeinsam weiter gegen Rassismus, gegen Diskriminierung jeglicher Art. Und dann ist es, glaube ich, auch kein Problem, dass Menschen, die, ja, wie ich auch, schwarz sind, dann auch das auch sehen und auch gerne sehen würden, mit Stolz, wenn es dann heißt, also das ist jetzt ein Stück, das ist schwarze Geschichte, die wir hier gemeinsam zelebrieren. Ich glaube, da hat niemand, denke ich, was dagegen. Aber natürlich ist das ein schlechtes Gefühl, wenn man sieht, wie hellhäutige Menschen Dinge adaptieren von der schwarzen Kultur und das aber gar nicht kenntlich machen oder gar nicht transparent machen. Natürlich ist das eine schwarze Aneignung, es ist verletzend und das ist das, was das Problem ist. Man verletzt. Und da kann man dagegen einfach, finde ich, einen Weg finden, indem wir das transparent machen. Also ich glaube, Transparenz ist einfach auch ein Schlüssel, um einfach gemeinsam eine gute Zukunft zu haben als Mensch.
Ja, das ist ein sehr gutes Abschlusswort. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Also ein Statement? Also eigentlich war das schon ein sehr gutes Statement. Ich weiß nicht, es ist mir auch die ganze Zeit im Kopf geblieben, weil ich habe tatsächlich jetzt vor der Aufnahme nochmal einzelne Lieder angehört und ich glaube, in Deutschland ist das so ein Dauerverse mit dem alles zusammen. Es ist ein sehr gutes Abschlussstatement, würde ich sagen.
Also ich finde das total toll, dass wir hier so offen sprechen konnten. Die Fragen einfach super und ich freue mich einfach, dass ich da einfach meine Gedanken jetzt einfach mal offen äußern durfte.
Ja, ich freue mich auch mega, dass das so gut geklappt hat. Also dass du so frei und offen gesprochen hast und so sehr viel mit uns geteilt hast, hat mich sehr gefreut.
Ja, gleichfalls.
Gut, in diesem Sinne, macht's gut, liebe HörerInnen, und wir sehen uns in der nächsten Folge der Lasershow.
Das war's mit der Lasershow für diese Woche. In 14 Tagen ist Lars wieder für euch da. Eine Produktion von Advart.